Meine erste Amtshandlung morgens auf Arbeit.
Meine erste Amtshandlung. Ich begrüße meine Kollegen und auf dem Rückweg brauche ich auf jeden Fall einen Kaffee, den ich mir organisiere und dann werden E-Mails gecheckt.
Was mir an der Uni fehlt?
Manchmal kurze Entscheidungswege.
Was ich an der Uni besonders schätze?
Besonders den Campus, der hat, also da fühle ich mich wohl. Das ist, man trifft viele Leute, auch viele Menschen, auch von früher, aus Zeiten, als man noch mal jung war.
Das Kurioseste, das ich an der Uni bisher erlebt habe?
Ich bin ja noch nicht so lange da, von daher gibt es da eigentlich noch gar nichts, was so sehr kurios war, was ich jetzt hier dazu sagen könnte.
Das sollte man in Magdeburg unbedingt mal gemacht haben.
Definitiv ins Theater an der Angel mal vorbeischauen. Im Sommertheater kann ich nur empfehlen, bin ich absoluter Fan von.
In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU.
Die Wochen vor Weihnachten sind immer ganz besonders. Die besinnliche Stimmung in der Stadt, der wohlige Geruch von Plätzchen in der Luft und die funkelnde Beleuchtung in den Straßen. Und nicht nur dort, auch bei uns hier in der Uni, in vielen Büros ist die Weihnachtsstimmung eingezogen und damit auch nach Zimt duftende Kerzen. Ob das eine gute Idee ist und was Mitarbeitende beachten müssen, wenn sie ihr Büro dekorieren, darüber spreche ich heute mit Patrick Sievert aus der Abteilung Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Bevor wir starten, eine kleine Randnotiz. Um die Beschreibung zu den Folgen verfassen zu können, fragen wir bei unseren Gästen mal einen kurzen Lebenslauf ab. Und du hast pünktlich zur Vorweihnachtszeit im letzten Jahr angefangen. Also thematisch ist dieser Podcast sehr passend. Wir feiern praktisch deinen Erst-OFGU-Geburtstag.
Genau.
Glückwunsch.
Das Einjährige.
Das Einjährige. Sehr, sehr schön. Patrick, Hand aufs Herz. Bist du Weihnachtsfan oder der Grinch?
Absoluter Weihnachtsfan. Allein schon durch meine beiden Töchter kommt das Ganze nochmal wieder viel, viel besser rüber und ich freue mich jetzt schon drauf.
Ja, da kommt das innere Kind.
Ne? Genau. Ich darf wieder mitmachen.
Glauben deine Töchter noch an den Weihnachtsmann?
Ja, alle beide.
Sehr gut. Wie alt sind sie?
Die Große ist 11 und die Kleine wird jetzt 8 am 6. Dezember, also pünktlich zu Nikolaus.
Und mit 11 bekommt ihr das noch hin?
Ja, das klappt noch ganz gut. Sie weiß es zwar, aber sie, wenn der Weihnachtsmann dann kommt, ist sie absolut wieder dabei und ist aufgeregt und freut sich. Und,
ja,
mal sehen, wie lange noch.
Warst du früher der Weihnachtsmann mit deinem Bart?
Nein, aber ich habe den Weihnachtsmann schon gespielt und bin auch öfters mal von Haus zu Haus gegangen, so in der Nachbarschaft. Das war eigentlich immer ganz lustig, aber mittlerweile leider nicht mehr.
Wir sitzen gerade in deinem Büro. Weihnachtsdeko finde ich jetzt hier noch nicht. Kommt da noch was?
Nein, bei mir persönlich nicht. Mit Deko kenne ich mich persönlich wirklich nicht so gut aus. Bin ich auch ehrlich gesagt im Büro nicht so der Fan von. Zu Hause ja, gerne. Besonders ganz viel Licht und ganz viel schönes Licht und auch Deko. Aber dafür ist meine Frau zuständig.
Auch schön, Arbeitsteilung. Oben auf die nach Zimt duftenden Kerzen zu sprechen zu kommen. Dürfen wir in unserem Büro Kerzen aufstellen und damit die dann nach Zimt riechen, dürfen wir die anzünden?
Nein. Also ich unterscheide nochmal. Das Aufstellen an sich ist kein Problem, aber so eine Kerze verleitet vielleicht auch mal, dass man die anzündet. Offenes Licht, Feuer und Co. ist bei uns an der Uni verboten. Also die Aufstellung von Kerzen somit sollte unterlassen werden.
Dann lieber die Duftstäbchen.
Genau, nutzen. Ja. Aroma, Stäbchen und Co. Aber nichts, was durch Feuer Aroma verursacht.
Und welche Art von Deko ist erlaubt, beziehungsweise worauf muss ich achten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lichterkette anbringen möchte? Kann ich das einfach machen?
Nein, auch nicht.
Aber,
es gibt natürlich die Möglichkeit, nochmal zu unterscheiden. Es gibt ja Lichterketten, die haben einen Stecker, den ich in die Steckdose stecken muss. Und es gibt Lichterketten, wo ich vielleicht einen Akku oder eine Batterie dann habe. Die kann ich per se erstmal nutzen, die mit dem Akku oder mit der Batterie. Wenn ich ein Gerät in die Steckdose stecken muss, wo auch die Lichterkette zuzählt, dann muss die vorher geprüft sein. Jetzt ist das Prüfen allerdings nicht so einfach. Man kennt das von den Monitoren, von elektrischen Geräten. Da kommt einmal im Jahr ein Kollege rum, der prüft die und macht einen Aufkleber drauf. Und wenn diese Lichterkette auch geprüft wäre, könnte ich die benutzen. Natürlich muss ich dann immer wieder aufpassen, wenn ich die Lichterkette verlege, dass sie nicht im Verkehrsweg liegt, dass keiner drüber stolpert und. Ja. Also von daher die Empfehlung, wenn ich was benutze, dann vielleicht mit Batterie oder mit Akku betrieben und dann im geringen Umfang.
Oder rechtzeitig dran denken, bevor der Prüfer kommt, die Lichterkette schon mal mit hinlegen.
Mit rauslegen und wenn man Glück hat, wird die mit geprüft und dann kann ich die auch benutzen.
Muss man das vorher anmelden, dass sie mitgeprüft werden soll? Oder macht er einfach, geht der durch das Büro und guckt, hier ist ein Stecker dran, das muss ich prüfen?
In der Regel ist es so, dass man das an dem Gebäude dran steht. In dieser Woche ist jetzt eine elektrische Überprüfung, dann lege ich die mit raus und dann wird die mit überprüft. Jetzt muss man natürlich schauen, das sind ja natürlich auch Unigelder, die dort verwendet werden. Wenn jetzt jeder seine Kette mitbringt und die prüfen lässt, entsteht der Universität natürlich auch wieder Kosten. Von daher die klare Empfehlung, Batteriebetrieben.
Hauptsache Deko, würde ich sagen. Jetzt können ja aber nicht nur Kerzenfeuer fangen, sondern auch Wasserkocher können unter Umständen sehr gefährlich sein. Aber auch sehr praktisch, wenn die Kaffeeküche zum Beispiel wirklich, es gibt keine Kaffeeküche oder die so weit weg, dass ich jedes Mal laufen muss, erstmal 10 Minuten, sind Wasserkocher erlaubt?
Ich sage jetzt mal nicht nein, weil sie sind erlaubt, aber Wasserkocher haben wieder einen Stecker und müssen auf jeden Fall vorher geprüft sein. Das ist der erste Punkt. Und wenn ich keine Pantry oder keine Teeküche irgendwo in der Nähe habe und den zwingend brauche, dann stelle ich den auf eine feuerfeste Unterlage, wie zum Beispiel eine Fliese, Glasplatte oder Co. Wir sehen das ganz, ganz oft, dass in jedem Büro wirklich ein Wasserkocher steht. Da sollte man sich vielleicht mit den Kollegen nochmal einigen. Vielleicht tut es der eine Wasserkocher, der irgendwo dann zentral steht, wenn der geprüft ist und auf einer feuerfesten Unterlage. Warum nicht? Gerne.
Sehr schön. Also der Tee zur Weihnachtszeit, der ist gerettet. Wenn jetzt mein Wasserkocher oder die Kerze dann doch aus Versehen in Flammen aufgeht, wer haftet dafür?
Das werden die Gerichte entscheiden im Endeffekt, ja. Also im Grunde ist es so, wenn eine Kerze aufgeht, dann sage ich mir, ich habe Verstoß gegen die Brandschutzordnung. Die Universität hat eine Brandschutzordnung, die finde ich unter den HWBs, Teil 2. Ein bisschen versteckt, aber man findet sie und da steht ganz klar drin, dass Feuer und offenes Licht definitiv verboten ist. Wenn jetzt so ein Wasserkocher in Flammen aufgeht, dann hat man einen technischen Defekt. Normalerweise sollen diese Geräte betrieben werden unter Aufsicht. Das heißt, ich kann schnell einschreiten. Jetzt ist es aber so, ich ziehe ja nicht jedes Mal den Stecker raus und stecke ihn wieder rein, wenn ich das Gerät benutze. Und ein technischer Defekt kann eigentlich immer passieren. Wenn das Gerät geprüft war, dann tritt das Land für ein als Versicherer der Universität und wird diesen Schaden beheben. Wenn es jetzt aber mutwillig verursacht wird oder ich jetzt einen Wasserkocher betreibe, der nicht geprüft ist, vielleicht den von zu Hause mitgebracht habe, dann kann es schon sein, dass ich auch zur Kasse gebeten werde und vielleicht Regress bezahlen muss, ne? Beziehungsweise in die Haftung eintrete bei diesem Fall.
Okay. Das ist gut zu wissen. Nicht, dass ich einen hätte, aber gut zu wissen.
Ich werde mal vorbeikommen schauen.
Wir haben Gott sei Dank die Kaffeeküche in der Nähe. Ich würde an der Stelle auch noch mal, du kannst mir die Brandschutzordnung mal schicken und dann können wir die hier mit dem Text sozusagen verlinken.
Gerne. Ja, zum Thema Brandschutzordnung noch mal ein Punkt. Die befindet sich aktuell auch in der Erneuerung. Also es wird demnächst eine Veröffentlichung geben zu einer neuen Brandschutzordnung, weil immer wieder neue gesetzliche Anforderungen uns gestellt werden, beziehungsweise auch neue Thematiken aufkommen. E-Bikes werden immer mehr, Akkus werden mit in die Büros genommen, eventuell sogar geladen, was wieder eine Erhöhung der Gefährdung bedeutet.
Das hat tatsächlich von meinem Freund auf Arbeit, gab es eine Regelung, die dürfen ihre Fahrradakkus und auch Handys nicht im Büro laden. Verboten. Jetzt geht es beim Arbeitsschutz ja nicht nur darum, dass die Angestellten die Uni nicht in Brand setzen, sondern vor allem auch darum, Arbeitsunfälle zum Beispiel zu verhindern. Und vor allem auch Verletzungen. Was sind denn so die häufigsten Unfälle, die bei uns an der Uni passieren?
Die häufigsten Unfälle ist so dieses typische Stolpern und Stürzen. Also ich habe einen Gang zu erledigen, es steht was im Weg, ich stolpere drüber, verletze mich. Das ist die häufigste Unfallursache. Genau, dann kommen noch dazu, Schnittverletzungen sind auch relativ stark oder auch mal Finger gequetscht. Aber Gott sei Dank in einem sehr, sehr geringen Umfang.
Okay, das hört sich gut an. Und in welcher Abteilung passieren die meisten Unfälle?
Das geht durch alle Abteilungen durch. Kristallisiert sich kein Bereich raus, keine Abteilung raus, wo wirklich viele Unfälle passieren. Die Schwere der Unfälle steigt mit der Gefährdung. Also zum Beispiel in einer mechanischen Werkstatt, wenn da ein Unfall passiert, der ist meistens schwer. In Büro- und Verwaltungsbereichen gibt es eher leichtere Verletzungen. Und da sind wir wieder beim Stolpern und Stürzen.
Hattest du auch schon mal einen wirklich sehr schweren Unfall? Bist du dann wahrscheinlich aber gar nicht mit vor Ort, weil du siehst das ja gar nicht. Was passiert, wenn etwas Schweres passiert oder musst du mit hin?
Also wenn wirklich etwas Schweres passiert oder die Vermutung, dass etwas Schweres passiert ist, dann sind wir schon vor Ort. Wir werden dann auch mit angerufen, weil es durchaus möglich sein kann, dass auch der Staatsanwalt oder die Polizei dann vor Ort ist und Ermittlungen aufnimmt. Ich klopfe mal auf Holz, in Anführungsstrichen nicht wirklich extrem schweres, also schwere Verletzungen. Es stand mal die Vermutung im Raum bei einem ehemaligen Arbeitgeber bei mir, dass durch ein Todesfall, der auf Arbeit passiert ist, durch einen Stoff vermutet war. Es hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt, aber es war dann auch so, dass wir dann gleich vor Ort waren, die Ermittlungen mit begleitet haben und Co. Und war dann froh, dass es dann doch nicht durch einen Arbeitsunfall passiert ist, auch wenn es sehr, sehr traurig und schwer war.
Um genau solche und auch leichtere Unfälle zu verhindern, haben wir ja euch hier an der Uni, dich und dein Team. Mhm. Wie tragt ihr denn dazu bei, dass solche Unfälle nicht passieren?
Ja, also im Grunde genommen sind wir beratend, unterstützend im ersten Punkt auf jeden Fall erstmal unterwegs und aber auch so, dass wir, wenn wir sehen, wenn Gefahr im Verzug ist, dass wir auch einschreiten, dass wir Arbeiten unterbinden, dass wir Arbeiten unterbrechen, sowohl bei unseren Mitarbeitern, bei Studenten, bei externen Firmen, die auf dem Campus unterwegs sind. Und wir tragen dazu bei, das Verständnis dafür in die Köpfe zu tragen, warum ich jetzt auch mal auf Arbeitssicherheit achten muss, obwohl das Projekt ganz schnell fertig sein muss oder jemand ganz schnell seine Masterarbeit fertig machen muss und jetzt unbedingt auf diesen Knopf drücken muss. Also wir versuchen das in die Köpfe zu tragen, sicherheitsbewusstes Denken auch mit in die Arbeit einfließen zu lassen.
Wenn du auf dem Campus unterwegs bist, um eben solche Fälle aufzudecken oder auch, ihr schreibt ja auch Gefährdungsbeurteilungen, also schaut euch Arbeitsplätze konkret an und sagt, was man besser machen könnte. Schlägst du oft die Hände über dem Kopf zusammen und denkst dir, oh Gott, einmal mit Profis?
Nicht immer. Also es gibt wirklich Mitarbeiter, Kollegen, die wirklich schon sehr professionell in diesem Thema unterwegs sind. Es gibt aber auch Situationen, wo man denkt, einmal tief durchatmen und jetzt müssen wir ein bisschen intensiver über das Thema sprechen. Aber das Positive überwiegt wirklich dabei.
Gut, wir sind also verantwortungsbewusst und nicht ganz so ungeschickt hier in der Uni. Das hört sich gut an. Wir haben einen sogenannten Arbeitsschutzausschuss. Ein bisschen schwierig das Wort, ganz schön viel drin. Kannst du erklären, was der macht?
Genau, also Arbeitsschutzausschuss, abgekürzt ASA, so ist es dann ein bisschen besser verständlich, genau. Im Grunde genommen ist es eine gesetzliche Anforderung, die an die Universität gestellt wird oder auch an alle anderen Firmen. Dieser ASA muss mindestens viermal im Jahr stattfinden und Mitglieder des ASAs ist natürlich unter der Leitung der amtierenden Kanzlerin gerade. Die Sicherheitsfachkräfte sind dabei, Schwerbehindertenvertretung ist dabei, Sicherheitsbeauftragte sind dabei und auch Fachspezialisten. Und in diesem ASA sprechen wir über alle Arbeitsschutzthemen, die es an der Uni gibt, angefangen von den Unfällen über Thematiken, die an der Uni auftreten, wo es zu Arbeitsschutzproblemen kommt. Und beschließen halt auch Sachen wie zum Beispiel, wie wollen wir jetzt aktuell eine neue Software beschaffen, dass die uns das Thema Gefährdungsbeurteilung alles auch ein bisschen näher bringt und auch einfacher für die Anwender, also für die eigentlichen Bereiche dann dargestalten lässt. Ja, sowas wird da alles besprochen.
So kleine Tutorial-Videos wären ja ganz gut. Kennst du Dumb Ways to Die? Das ist so ein kleiner Song, das ist auch so eine Aufklärungskampagne.
Genau,
ich kenne mich tot. Ach, das sollten wir sowas mal für die Uni machen.
Ja, also der Plan ist schon mehr in die Digitalisierung zu gehen. Ja? Wir haben immer noch sehr, sehr viel Papier und Papier ist geduldig und Papier kann man auch schnell mal wegpacken.
Und Papier aber brennt schnell.
Papier brennt auch schnell, ja. Obwohl Papier, wenn es kompakt ist, wenn es zusammengestaucht ist, gar nicht so doll brennt, das soll man gar nicht denken. Ja? Das zusammengeknüllte ist dann ein bisschen schlimmer. Aber es geht halt auch darum, die Digitalisierung ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und wir möchten das halt wirklich, dass wir zu jeder Zeit an jedem Ort auf unsere Dokumente zugreifen können und dass es auch einfach verwertbar ist. Auch mit der Unterlegung von Online-Unterweisungen, Tutorial-Videos und Co. Und da haben wir einfach die Basis eben noch nicht für. Aber wir glauben daran, dass wir das schnell umsetzen können.
Ich bin gespannt. Bei meinen Recherchen bin ich auch darauf gestoßen, dass wir ganz viele Formulare zum Thema Gentechnik haben. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das Thema Gentechnik ist natürlich ein sehr, sehr umfassendes und spezielles Thema. Für uns in unserem Bereich ist es ganz, ganz wichtig, dass alle Arbeiten, die in der Gentechnik ausgeführt werden, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Es gibt sogenannte S1 und S2 Anlagen und das bezieht sich auf die Sicherheitsklasse und zu jeder Sicherheitsklasse sind besondere Anforderungen gestellt, damit halt das, was dort passiert, auch dort bleibt und nicht in die Umwelt gelangen kann und Co. Und dazu sind wir im engen Kontakt mit dem Landesverwaltungsamt in Halle, wo diese ganzen Anlagen beantragt werden, genehmigt werden. Wir brauchen Projektleiter, wir brauchen Beauftragte für biologische Sicherheit und alles. Erst wenn das ganze Konstrukt steht, gibt es auch die Genehmigung zum Forschen in diesen S1, S2 Anlagen.
In welchem Bereich haben wir das?
Ich beziehe das jetzt mal auf Gebäude, hauptsächlich in Gebäude 28 sind die größten Themen, aber auch an der medizinischen Universität sehr, sehr stark.
Stimmt. Auch spannend, wir haben einen Laserschutzbeauftragten. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, man ist irgendwo, man lernt jemanden kennen und man wird gefragt, was machst du? Und man darf sagen, man ist ein Laserschutzbeauftragter. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen cool. Was macht die Person denn?
Genau, also wir haben nicht bloß einen, wir haben insgesamt 9 Laserschutzbeauftragte und sogar einen Oberlaserschutzbeauftragten.
In den Oberlaserschutzbeauftragten?
Ja. Und zwar dreht sich um das ganze Thema auch wieder gesetzliche Anforderungen. Wir haben Laser sind in verschiedene Stufen oder Klassen eingruppiert. Da gibt es die Klasse 3 und die Klasse 4 mit den Untergruppen. Und die Laser sind so gefährlich, dass ich jemanden haben muss dafür, der zu beauftragt wird, für Sicherheit zu sorgen. Also in Anführungsstrichen die Forschenden oder die Führungskräfte zu beraten im Thema Gefährdungsbeurteilung. Wie muss diese Anlage abgeschirmt sein? Auch mal zu überprüfen, ist die Anlage, entspricht die dem Stand der Technik, funktionieren alle Sicherheitsvorrichtungen und dazu gibt es eine gesetzliche Anforderung. Und wir sorgen dafür, dass die Kollegen bestellt werden und überprüfen halt auch gemeinsam mit dem Laserschutzbeauftragten dann neu errichtete Anlagen oder Änderungen an Anlagen.
Ich bin Webredakteurin, weißt du? Aber Oberlaserschutzbeauftragte, das wäre schon cool.
Ich habe es jetzt mal Oberlaserschutzbeauftragten genannt. Es gibt auch ein Fachwort, es nennt sich Leitender Laserschutzbeauftragter. So.
Okay.
Genau, das ist... Also
ist auch noch cool, aber passt, komm, Oberlaserschutzbeauftragter.
Vielleicht sollte man das Wort jetzt einführen, hört sich besser
bitte.
An, oder?
Ihr befasst euch bei der Arbeit nicht nur mit Gefahren auf der Arbeit, sondern auch auf dem Weg hin und zurück, also sogenannte Wegeunfälle. Was genau ist denn ein Wegeunfall und was mache ich, wenn ich einen habe?
Genau, gute Frage. Wegeunfälle sind tatsächlich also wir müssen auch unterscheiden, es gibt ja Arbeitsunfälle, es gibt Wegeunfälle. Arbeitsunfälle sind immer meldepflichtig, wenn ich länger als 3 Tage krank bin oder krankgeschrieben bin. Wegeunfälle sind auch meldepflichtig, aber ist nochmal ein anderer Part. Im Grunde genommen fängt ein Wegeunfall an beim Verlassen der Haustür. Also viele denken, ich wohne jetzt im Mehrfamilienhaus, verlasse meine Wohnungstür, stürze hin, ist es per se noch kein Arbeitsunfall. Ne? Gibt es ganz, ganz tolle Gerichtsurteile, dass ein Arbeitsweg erst ab Verlassen der Haustür beginnt. Und ich bin versichert auf dem direkten Weg zur Arbeit und auch wieder zurück. Inklusive, ich bringe mein Kind zur Kita, zur Schule, mache eine Fahrgemeinschaft und muss dazu ein paar Umwege in Kauf nehmen, bin ich auch versichert. Der Versicherungsschutz ist ganz, ganz schnell weg, wenn ich sage, oh, ich muss jetzt noch tanken oder ich muss noch mal Geld abholen. Wenn ich zum Beispiel auf die Tankstelle einbiege, ist mein Versicherungsschutz weg in diesem Bereich. Und wenn ich das zeitnah die Fahrt wieder aufnehme, dann bin ich wieder versichert. Ja? Also immer ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn ich einen Wegeunfall habe, dann sind wir unterliegen wir auch der Meldepflicht. Das sollte auch immer gemeldet werden, weil es können Folgeschäden bleiben. Ja, und man ist sozusagen, wir sind über die Unfallkasse versichert, beziehungsweise die Mitarbeiter, die Beamten sind über das Land Sachsen-Anhalt versichert. Und da können ganz, ganz, ganz schwierige Fälle draus werden, langwierige Krankheit. Und wenn man einen Wegeunfall hat, ist es so, dass man nicht nach 6 Wochen dann die Entgeltfortzahlung aufhört, sondern man ist bis zur Rehabilitation und bekommt man sein volles Geld und aber auch eine Rente, wenn es jetzt wirklich schwerwiegend ist, über die Unfallkasse.
Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch einkaufen fahre und der Supermarkt liegt auf direktem Weg, dann ist sozusagen, solange ich im Supermarkt bin, muss ich aufpassen.
Genau.
Wenn ich wieder rauskomme, dann ist in Ordnung.
Wobei man einen zeitlichen Rahmen einhalten muss. Ne?
Ja.
Also das landet meistens wieder vor Gericht, weil dann entschieden wird, ja, ist die Stunde einkaufen jetzt, ist das noch Arbeitsweg oder ist der Arbeitsweg jetzt schon so lange unterbrochen, dass es nicht mehr als Arbeitsweg zählt.
Okay. Ne? Also keine Shopping-Exzesse, sondern nur mal eine Gurke holen und dann wieder raus.
Genau, genau.
Im Haushalt passieren ja bekanntlicherweise die meisten Unfälle. Jetzt gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die auch im Homeoffice jetzt regelmäßig arbeiten können. Wie bin ich denn da versichert? Und auch da die Frage, was mache ich, wenn ich mir wehtue?
Genau, wir müssen nochmal wieder unterscheiden. Das Homeoffice oder das mobile Arbeiten. Wir haben ja hauptsächlich das mobile Arbeiten hier. Mhm. Beim mobilen Arbeiten ist es so, dass ich auch wieder versichert bin. Aber nur im Umfang der Tätigkeit. Also alles, was zu meiner Tätigkeit dazugehört, ist wieder versichert. Alles andere, ich stehe auf, hole mir aus meiner Küche, mach mir einen Tee, verbrenne mich da, dann muss das wieder geklärt werden, ob das jetzt zur ursächlichen Tätigkeit dazu ist, weil ich einfach hier mir auch mal einen Kaffee hole oder einen Tee hole, ne? Und kann man pauschal nicht sagen, würde ich aber trotzdem melden und wir würden das weiterleiten an die Unfallkasse und die Unfallkasse entscheidet das dann, ob das im Endeffekt dann nachher ein Arbeitsunfall war oder nicht.
Was ist der? 2 Fragen. Eine nach der anderen. Was ist der Unterschied zwischen Homeoffice und mobiles Arbeiten?
Beim Homeoffice ist es so, dass es, da muss eine Regelung hinterstehen, also hauptsächlich eine Betriebsvereinbarung und Co. Und beim Homeoffice ist es so, dass der Arbeitgeber, also die Universität, dann das Mobiliar stellen muss. Komplett Tisch, Stühle, allem drum und dran. Das muss dann genauso entsprechend sein, wie wir das hier auch in unseren Räumen vorfinden. Und es ist so, dass zum Beispiel eine Fachkraft für Arbeitssicherheit das auch begutachten muss, weil das als Arbeitsplatz zählt. Ne? Also es könnte auch sein, dass wir dann auch mal zu Hause vorbeikommen, eine Begehung machen oder uns auch das per se mal per Fotos zeigen lassen müssen, um einzuschätzen, ist der Arbeitsplatz vernünftig eingerichtet oder nicht. Also ein Arbeitsraum müsste dann auch mindestens 8 Quadratmeter groß sein von einem Homeoffice-Arbeitsplatz. Und oft ist es ja so, man nimmt dann seinen
Küchentisch
und das würde dann halt nicht mehr funktionieren. Ja? Mhm. Und deswegen gibt es diese Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Da haben wir eher so das Problem, ich nehme den Laptop mit und dann sitzen die Leute am Tisch dann. Mhm. Und wundern sich dann also nach 2-3 Wochen, Mensch, mir tut der Nacken weh, mir tut der Rücken weh und da haben wir meistens das Ergonomieproblem. Aber da würde ich dann einfach mal auf das Gesundheitsmanagement verweisen. Es gibt ja gerade aktuell die Ergonomiewochen und einfach mal in die Termine einschreiben. Da geht es auch um das Thema mobile Arbeiten, Homeoffice, wie kann ich mich da auch gesund halten.
Ja, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, sind die gerade frisch vorbei. Aber
schade.
Aber nichtsdestotrotz gerne die Kolleginnen und Kollegen einfach mal ansprechen und glaube, in der Nachbereitung soll auch ein bisschen was passieren.
Genau,
da auch schön auf dem Laufenden.
Auch wenn der Podcast vorbei ist, es wird auf jeden Fall eine neue Internetseite zum Thema Ergonomie geben, wo die ganzen Themen, die dort behandelt wurden, dann auch nochmal aufgeführt werden zur Information.
Ja. Wenn die dann schon fertig ist, wird die hier natürlich auch verlinkt.
Sehr schön.
So viel Service muss sein. Genau, und die zweite Frage, wenn ich bin im Büro und wenn ich mir hier aus Versehen das heiße Wasser über meinen Körper kippe, dann ist das aber versichert.
Die Unfallkasse entscheidet. Also es gibt auch wieder innerhalb der Uni, innerhalb der Betriebe viele Ausnahmeregelungen. Zum Beispiel hört der Versicherungsschutz auf, wenn ich mein Essen zu mir nehme. Der Weg hin zur Mensa ist versichert, der Weg zurück auch, aber die reine Essenaufnahme wieder nicht.
Also nicht verschlucken.
Nicht verschlucken, genau.
Ist ja auch irgendwie, glaube ich, wenn man auf Toilette ist, dann ist ja, glaube ich, auch kein Versicherungsschutz.
Richtig, ne? Der Weg dahin ist auch wieder versichert, auf der Toilette dann nicht, aber der Weg zurück auch wieder.
Was bei uns aber brandgefährlich ist, weil, wenn ich hier aber auch mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf, wenn man bei uns sich gerade die Hände wäscht, sich umdreht und wieder rausgehen will, wenn jemand kommt, meistens wird die Tür so schwungvoll aufgerissen, dass da noch nichts passiert ist, auch hier. Klopf auf Holz.
Holz, genau.
Das ist ja unfair. Ich kann ja nichts dafür. Gibt es da Ausnahmen?
Wir sollten uns die Toilette auf jeden Fall mal anschauen, ob wir da nicht eine Regelung treffen können, bevor wir jetzt ein Schild dran machen. Vielleicht bringt es auch was, das Waschbecken dann zu versetzen, Urko, damit die Gefährdung einfach ausgeschlossen wird.
Zum Abschluss noch eine letzte persönliche Frage. Jetzt befasst du dich ja ganz viel mit möglichen Szenarien, Schreckensfällen, die passieren können. Bist du dadurch ein sehr vorsichtiger Mensch oder kannst du das gut ablegen?
Ich kann das ganz gut ablegen. Also wenn ich die Universität verlasse, ist zwar nicht gleich alles auf Null gesetzt, aber Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat. Ich selber fahre Motorrad, fahre Snowboard und wenn ich jedes Mal an die Sicherheit denken würde, hätte ich auch keinen Spaß an den Themen. Ne? Anders ist es bei meinen Kindern. Bei meinen Kindern, da sehe ich alles schon voraus, was passieren könnte, Gott sei Dank, trifft nicht so viel ein. Aber das ist dann eher so, wo ich dann öfters mal schlucken muss und sage, nein, alles gut.
Die Angst muss ich auf die Kinder übertragen.
Richtig, richtig.
Sehr schön. Ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeitswelt.
Gerne.
Ich wünsche dir eine ganz fantastische Weihnachtszeit mit deinen Lieben und Ihnen da draußen natürlich. Auch an den Kopfhörern oder an den Lautsprechern und bleiben Sie gesund, passen Sie auf, wo Sie lang gehen und in der Mensa immer schön kauen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der OFGU.